Du hörst den Podcast zum Lernen lernen von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Bring dein Hirn zum Leuchten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder dein Jens und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um Mindmapping. Ja, haben wir schon lange nicht mehr drüber geredet, oder? Also Mindmapping, das ist mir da ein bisschen aufgefallen, als ich letztens in einer Lehrerfortbildung war und die unbedingt Visualisierungstechniken haben wollten von mir. Es war sehr erfolgreich, hat großen Spaß gemacht und die Lehrer, darunter waren auch etliche Schuldirektoren, wollten dann anschließend separate Seminare haben. Also offensichtlich scheine ich eine ganze Menge richtig gemacht zu haben. So. Aber also wenn ich jetzt auch gelte als Mr. Mindmap hier von Deutschland oder so, weil wir haben ja wirklich unglaublich viele Mindmaps schon gezeichnet. Also wenn ihr in meinen Shop guckt oder in unseren Shop guckt, da dürften ungefähr so 1000 Themen sein. Also ich selbst habe gar nicht so viele gezeichnet. Wir haben ja auch viele für Heilpraktiker und so weiter. Die Frage ist natürlich, warum diese ganze Geschichte? Warum haben wir uns so sehr in diese Technik verliebt, die damals Tony Buzan sich ausgedacht hat, eigentlich für einen ganz anderen Zweck. Der hatte ja damals Mindmaps eher für Brainstorming genutzt. Er hat gesagt, wir müssen unsere Gedanken, unsere Ideen so zusammenfassen, ohne uns zu hemmen beim Aufschreiben zum Beispiel. Ja? Und alles ist zugelassen, deswegen hat er ja auch ein paar andere Spielregeln. Aber er hatte eines, das machen wir ja heute noch ganz genauso, er aktivierte immer beide Gehirnhälften. Und als ich da einmal so eine, ja, vor mittlerweile, boah, das müssten ja schon fast 20 Jahre her sein, eine unglaublich tolle Fortbildung von der Margret Hertlein erlebt hatte bei uns in der Schule, da war nämlich tatsächlich mal eine Fortbildung, die wirklich Spaß gemacht hatte, wo ich dachte, Mensch, als Lehrer, da kannst du was mitnehmen, hab das aber tatsächlich erstmal gar nicht umgesetzt, also was sie mir gesagt hat. Also sie war nämlich die erste Frau, die auf Deutsch ein Büchlein geschrieben hat über das Thema Mindmapping und hat das so ein bisschen salonfähig gemacht und im Prinzip eine Anregung gegeben, macht das doch mal auch in der Schule. Allerdings, in der Schule mussten tatsächlich noch einige Spielregeln geändert werden. Ich habe dann auch irgendwann mal einen Anruf bekommen von der Firma da von Tony Buzan und der sagt, Mensch, Sie haben da so schöne Übersichten, so wunderbar visualisiert und so schön gezeichnet und so schön bunt. Aber sagen Sie doch bitte nicht Mindmap dazu, denn da sind ja ein paar Regeln, die sind ja von uns gebrochen worden, also von Ihnen gebrochen worden. Also wir haben die eine ganz andere aufgestellt. Und er sagt, naja, hat denn die Margret nochmal angefragt. Er sagt, du sag mal, dürfen wir überhaupt Mindmap sagen oder gibt es da einen Schutz darüber? Und er sagte, na, das hat Ihr Verlag mittlerweile auch recherchiert. Nein, also Mindmapping ist sozusagen in den kulturellen Schatz übergegangen. Das heißt also, es ist jetzt natürlich, gibt es da ein Urheberrecht, klar, aber wenn man seine eigenen macht, das kann man dann also ohne weiteres dann auch so nennen. Also ich habe dann, damals hatte ich tatsächlich noch die Idee gehabt, wir nennen das einfach um und sagen Algebrains dazu. Aber das war natürlich ja eigentlich Quatsch, weil ja kein Mensch kannte Algebrains, Mindmaps denn schon eher. Und an uns war es dann also dafür zu sorgen, dass diese Mindmap oder das Thema Mindmap tatsächlich auch in die Schulen kommt. Und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen. Also natürlich längst nicht in allen, also das wäre natürlich super, aber der eine oder andere hat jetzt schon Kontakt gehabt. Und ganz häufig komme ich in Schulen und sage, ja, Mindmaps haben wir schon mal gemacht. Allerdings nicht so, wie Sie es sagen. Und deswegen finde ich das vielleicht noch mal ganz interessant und wichtig, darüber noch mal ganz kurz zu reden. Und ich nutze jetzt einfach mal diese Episode dazu. Warum denn überhaupt Mindmapping? Und da erinnere ich mich natürlich an eine Episode von auch fast vor 20 Jahren. Damit ging es nämlich los. Also ich hatte ja nun diesen Vortrag gehört von der Margaret Hertlein und fand das also wirklich toll und dachte, Mensch, guck mal, jetzt nimmt man mal eine Aufzeichnung mit einer Seite, die man quer nimmt. Man darf keine Karos benutzen und so, weil das Gehirn so ablenkt und noch ein paar andere Sachen. Dachte, oh, ja, ich mach das mal. Und als dann so ein Tag der offenen Tür anstand in der Schule, sicherlich habe ich das in irgendeiner Episode auch schon mal erwähnt, da dachte ich, ich mache jetzt mal ein Mindmap zu irgendeiner Persönlichkeit. Und die Wahl fiel dann auf Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart. Und ja, dann habe ich das gezeichnet. Ich habe vorher gelesen, recherchiert und das dauert ja immer ein bisschen, und bis man dann alles so zusammen hat. Und von diesen 15 Seiten, die ich da gelesen hatte, ist dann im Prinzip eine Mindmap-Seite übrig geblieben. Ich habe da ein bisschen was gemalt und ich habe die wichtigsten Sachen da reingeschrieben und fand das auch ganz ordentlich. Und das hatte ich dann in A3 mitgenommen in diesen Tag der offenen Tür. Das war ein Raum, wo ganz viele Spiele schon ausgestellt hatten und noch ein paar andere Sachen, die wir sonst so in der Lernwerkstatt, damals hieß man noch Lernwerkstatt, schon hatten. Und dann kam ein Junge, Klasse 6, zu mir und sagte so, was kann ich denn hier tun? Und da ich aber gerade mit zwei Erwachsenen im Gespräch war, wollte ich mehr oder weniger ein bisschen abwimmeln. Und er sagt, du pass mal auf, hier hinten ist ein Mindmap, das geht über Mozart und ich würde dich bitten, einfach mal so rauf zu gucken und zu lernen, was da ist. Also das ist zum Beispiel eine dieser Stationen hier. Na gut, ja, das hat er gemacht, hat sich drauf eingelassen. Und kurze Zeit später war er wieder neben mir, also gefühlt 3, maximal 4 Minuten. Und dann sagte ich ihm noch, naja, du, das war nicht so gemeint, dass du nur so raufgucken sollst. Du solltest eigentlich das lernen. Also für mich war klar, der wird jetzt 3, also wird mindestens eine halbe Stunde da dran sitzen oder so. Aber nach 3 Minuten war er da. Er sagt, okay, also ich beendete das Gespräch mit den beiden Muttis und widmet mich dann doch dem Herrn da, dem jungen Herrn aus der 6. Klasse. Und er sagt, okay, pass auf. Also ich hatte zwar gesagt, du solltest das lernen, aber ist okay und du wirst gleich merken, also man muss schon da ein bisschen besser rangehen an diese Sache. Also dreh dich mal um, du hast ja gesagt, du hast das gelernt und jetzt kannst du es alles. So, und er musste sich also umdrehen, sodass er also das Mindmap nicht sehen konnte. Und dann fragte ich, na erzähl doch mal, wann ist er denn geboren? Na, 1756. Und wollen Sie wissen, wann er gestorben ist? Ja, okay, 1791. Okay. Na gut, dann pass mal auf, ehe ich dich jetzt hier groß frage, erzähl mal ein bisschen was über Mozart. Und dann fängt der an zu erzählen, dass er also in Salzburg geboren ist, in einer Getreidegasse, dass also seine Schwester Nanna hieß und der Vater hieß Leopold und dass sie schon im frühen Alter unglaublich toll Instrumente beherrschten, also Klavier und Geige, und dass sie also als Wunderkinder durch die Welt zogen, unter anderem nach Italien mehrfach, und dass er also mit 8 Jahren die erste Oper komponiert hat und so viel Symphonien, und also er wusste buchstäblich fast alles, was auf diesem Mindmap war. Ich habe dann später mal nachgezählt. Und das waren so um die 120 Fakten. Unfassbar. Zu dem Zeitpunkt habe ich allerdings noch gedacht, okay, ich habe ja nun mit Gedächtnistechniken schon experimentiert und so weiter. Und jetzt habe ich zum ersten Mal einen vor mir, der ein fotografisches Gedächtnis hat. So, und demzufolge musste ich natürlich noch mal einen zweiten herannehmen. Da kam nämlich kurze Zeit später noch ein Junge aus der 6. Klasse und sagte, du, pass mal auf hier, ich habe hier ein Mindmap, das ist von Mozart. Fast der gleiche Effekt. Unfassbar. Und als ich das dann in meiner eigenen Klasse dann mal ausprobiert hatte nochmal und das ebenfalls geklappt hat, dann war für mich klar, okay, du warst so lange auf einer Suche nach tollen Lernmethoden. Offensichtlich hast du jetzt eine gefunden, die auf alle zutrifft. Und eine Sache konnte ich auch korrigieren. Also zum Beispiel kenne ich da natürlich auch diese ganzen Lerntypen, akustischer Lerntyp oder auditiver oder optischer und weiß ich was. Aber offenbar sind wir alle visuelle Typen. Und dieser Sinneskanal, der ist so mächtig, dass wir über ein Mindmap tatsächlich besonders viel lernen können. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz durch, was denn so eine Mindmaps für Vorteile haben. Also das erste ist zum Beispiel, ein Mindmap ist nicht linear aufgebaut. Also das mag zwar die linke Gehirnhälfte, dieses Lineale, also ja, hintereinander weg, zack, 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 erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens und so weiter. Aber die rechte Gehirnhälfte oder die Zentren, die für ja, bunt es ist oder so. Das ist dann, also indem es also gesprungenen Äste sind, also auch nicht mit Lineal gezogen, ganz wichtig, sondern wirklich handgezeichnet am besten mit der Hand, dass man die so ein bisschen schwingt, so ein kleines bisschen. Das mag die rechte Gehirnhälfte. So, und sie sind im Querformat angelegt. Und das ist eigentlich auch eine witzige Sache, dann frage ich mal meine Seminarteilnehmer, was meint denn ihr, warum? Und dann sagen die, naja, weil man rechts und links besser schreiben kann vielleicht. Er sagt, naja, aber ihr seid doch bisher gewöhnt, immer hochkant zu schreiben, nicht? Also mit, also ihr fangt links oben an und endet dann rechts unten. Das mag das die linke Gehirnhälfte, nicht so zu schreiben, aber die rechte Gehirnhälfte, nein, das ist deswegen, weil unsere Augen tatsächlich so angeordnet sind, weil die nebeneinander liegen. Und wenn wir nebeneinander liegende Augen haben, haben wir natürlich nach rechts und links einen größeren peripheren Blick. Und wir erfassen also mit einmal viel mehr, als wenn diese ganze Geschichte untereinander geschrieben worden ist. Haben ganz viele begriffen, zum Beispiel Leute, die in der Werbung unterwegs sind, Leute, die im Fernsehen unterwegs sind, im Kino, bei Kinofilmen, die sind alle breit von Format. Ja, und je breiter der Fernseher, desto mehr zieht er einen in seinen Bann. Ja, und genauso ist es mit Mindmaps. Also, wenn du mal Mindmaps zeichnest, bitte nicht hochkant, sondern ausnahmslos quer. Wichtig ist dabei übrigens, dass ihr tatsächlich nicht mit kariertem oder liniertem Papier arbeitet. Ganz einfach deswegen, weil diese Linien tatsächlich unser Gehirn etwas ablenken. So, Mindmaps sind farbig und voller Bilder, wenn sie dann gut gezeichnet sind, wenn sie gehirngerecht gezeichnet sind. Farbig, die Farbzentren sind wahrscheinlich eher auf der rechten Gehirnhälfte und die Bilder auch. Und ganz wichtig ist, aus meiner Sicht, wir sollten uns bemühen, möglichst für jeden Ast dieser Mindmaps ein Bild zu zeichnen. Das hört sich erstmal viel an. Wenn man sich aber nach und nach daran gewöhnt, dann ist das alles gar nicht mehr so schlimm. Also ich erwarte ja auch nicht, dass du solche Gemälde hast, die wir manchmal schon in unseren Mindmaps haben, nicht? Also wenn ich das sehe von den Persönlichkeiten, die wir haben, Bach und Beethoven und Mozart, Luther, Wagner, dann sind die natürlich zu erkennen. Aber das muss gar nicht sein. Manchmal reichen Strichmannequins, manchmal reichen Symbole. Wichtig ist aber, je mehr Bilder du reinbringst, desto besser prägt sich das alles ein. Und gleichzeitig musst du nachdenken. Du musst nämlich darüber nachdenken, ja, wie kann ich das denn jetzt visuell gestalten? Gar nicht so leicht. Und wenn du jetzt wirklich das Fieber bekommen hast an Mindmapping, dass du also ganz viele Mindmaps zeichnest, dann wirst du ähnliche Mindmaps haben. Und dass die sich gut unterscheiden, das machen hauptsächlich die Bilder. Und das auszumalen, also die Äste, jedem Ast eine Farbe zu geben, das macht sogar Spaß. Er sagt, ja, ich habe da tatsächlich auch schon mal in einer Businessmesse ausgestellt und da hatten wir ganz, ganz viele Mindmaps ausgestellt, auf so eine Wäscheleine gehängt und da, wir hatten wirklich den meisten Zulauf. Und die Leute kamen und sagten, oh, das ist ja so schön bunt bei Ihnen. Haben Sie auch was für Erwachsene? Ich sage, gucken Sie sich doch mal die Themen an. Preisgestaltung, Ziele setzen, Unternehmerqualitäten und sowas alles. Natürlich haben wir auch Mindmaps zum Thema Wirtschaft. Und dann sagten die, aber warum sind die denn so bunt? Wir sagten, wissen Sie was? Ich habe mal gehört, dass auch Unternehmer und Businessleute eine rechte Gehirnhälfte haben. Und das wäre dann nämlich gehirngerecht. So, was ist noch ein Vorteil? Mindmaps haben Hierarchien. Wer so ein Mindmap von uns sieht als erstes, zum Beispiel das von Albrecht Dürer, dann wird der zuerst den Eindruck haben, das ist viel zu viel. Viel zu voll, viel zu eng beschrieben, unsystematisch. Ohne Ende. Das ist niemals zu lernen. Komischerweise ist aber genau hier die Hierarchie zu erkennen. Also die Hierarchie ist ganz klar definiert. In der Mitte steht das, denn die Überschrift, also das Wichtigste, da um das Thema geht es. Ja? Also zum Beispiel Säugetiere. So, das steht in der Mitte. So, dann zweigen sich davon Äste ab. Nicht mehr als 8, besser 6 oder 7 oder 4. Zu viel sind nämlich tatsächlich nicht so gut. Das ist eine Regeländerung, die ich da dem Tony Busam sozusagen so ein bisschen untergejubelt habe. Also dann wird es tatsächlich unübersichtlich, aber 7 oder 8 schafft das Gehirn noch. Und die Hierarchie geht weiter. Das heißt also, von den Ästen kommen die Zweige und eventuell noch ein Zweiglein, was an den Zweige grenzt. Aber mehr Hierarchien gibt es gar nicht. Also vier Ebenen. Mitte, Ast, Zweig, Zweiglein. Mehr nicht. Bei Tony Busan konnte man 20 Zweige hintereinander machen. Das gibt es bei mir nicht. Das hat was damit zu tun, dass wir ja damit lernen wollen. Also klare Hierarchien, das mag die linke und die rechte Gehirnhälfte. Das ist auch schon mal wieder ganz gut. Und es kommt noch ein Vorteil dazu. Das, was Kindern wirklich schwer fällt, was gehört wozu? Was ist wichtig und was ist nicht wichtig? Also Wesentliches kommt rein und Unwesentliches kommt entweder an den Rand oder bleibt weg. Und das, da muss man nachdenken. Und deswegen kann man also ein Mindmap ohne Denken gar nicht zeichnen. Es geht gar nicht. So, also die Mindmaps stecken sowieso voller wichtiger Informationen, ganz wichtig. Ja, also unwichtige Sachen bleiben draußen. Man kann eventuell beim Zweiglein ein Beispiel bringen oder irgendwas. Also ich nehmen wir mal die Säugetiere nochmal. Also bei den Säugetieren könnte es zum Beispiel sein, wie pflanzen die sich fort? Wie ernähren die ihre Kinder? Wie viele Beine haben die? Haben die ein Fell oder sonst irgendwas? So, das wären zum Beispiel Äste und dann kann man bei den Zweigen dann unterscheiden. So, das heißt also mit anderen Worten, da ja nur Wesentliches reinkommt und Unwesentliches draußen bleibt, müssen wir nachdenken und ich bezeichne das als eingebauten Filter. Das heißt also, so ein Filter sorgt dafür, dass nicht zu viel drin ist in so einem Mindmap. Ja? So, und die Mindmaps, das ist ja klar, also deswegen, weil es ja bunt ist und von Bilder drin sind und auch so eine von der Struktur her schon mal aktivieren die den visuellen Sinn und der visuelle Sinn ist nun mal unser stärkster Lernkanal. So, und jetzt könnte man sagen, okay, Dadurch, dass beide Gehirnhälften aktiv sind, wird das Spielen leicht. Manchmal braucht man so eine kleine Anleitung. Also wenn ich zum Beispiel sage, so, hier, habt dann Mindmap, werft es ihnen vor, dann sind die meisten damit überfordert, wenn sie es das erste Mal so sehen. Aber wenn man sagt, okay, wir gucken uns mal nur die Mitte an, jetzt gucken wir uns die Bilder an, jetzt gucken wir uns die Überschriften an auf den Ästen, dann gucken wir uns den ersten Ast an. Vorher überfliegen wir die ganze Geschichte noch, ja. Aber wenn wir jetzt nur den ersten Ast lesen und blenden wir alles andere aus und wir gucken nur zum Beispiel, wie war die Familiensituation von Martin Luther. So, und jetzt wird da gelesen, genau, da können wir ja kurz mal drüber reden. Und dann gehen wir zum nächsten Ast. Was hat er dann mit der Reformation bewirkt oder was wollte er denn überhaupt damit? Und dann gucken wir mal seinen Lebenslauf an. Wie ist das alles vorangegangen? Also da wurde er ja geächtet von dem Kaiser Karl dem V. und so weiter. Dann, wer war gegen ihn, wer war für ihn? Und zum Schluss ist bei mir meistens bei solchen Mindmaps immer so eine Einordnung in meine Zeit. Das heißt also, was ist in Luthers Zeit passiert? Das ist übrigens eine ganz wichtige Sache. Aus meiner Sicht, das, was in den Schulen, als ich damals noch Schüler war, viel zu wenig gemacht wurde oder fast gar nicht und heutzutage fast noch weniger. Also die Querverbindung herstellen. Also wer lebte denn zu Luthers Zeiten? Hätte er Goethe treffen können? Nee, den gab es ja noch gar nicht. Aber er hätte Albrecht Dürer treffen können. Er hätte Jakob Fugger treffen können, den reichsten Mann ever. Und etliche andere, natürlich auch den Kaiser, den hat er ja dummerweise getroffen. Der hat ihn ja dann verurteilt. Welcher Papst war gerade zu der Zeit und so weiter. Ja, und vor allen Dingen, ich glaube, der war allerdings auch schon tot, der Johannes Gutenberg, aber immerhin war seine Erfindung mittlerweile da, nämlich der Buchdruck. So, und weil dieser Buchdruck schon existierte, konnte er also die Bibel übersetzen und die wurde auch gedruckt und nicht mehr abgeschrieben, wie davor von den Mönchen. So, und dadurch verbreiteten sich natürlich seine Lehren. So, wenn ich das gemacht habe, die Äste durchgegangen sind, dann überfliege ich die ganze Geschichte nochmal und dann lasse ich die Leute darüber reden. Also dann aktivieren wir das Wissen. So, spannend ist es immer, wie lange haben sie denn tatsächlich dieses Mindmap sich angeguckt? Und das ist meistens der Kasus Knaxus. Das heißt also, wenn ich sage, schätzt doch mal, wie lange durftet ihr jetzt auf dieses Mindmap gucken? Ihr musstet ja immer umdrehen, wenn ich sage, jetzt stopp. Und dann haben wir ja kurz darüber geredet, woran sie sich erinnert haben, welche Bilder sie gesehen haben und was steht bei dem rechten Ast und linken Ast und oben und unten und so weiter. Und dann schätzen die meistens mal so eine halbe Stunde und dann zeige ich ihnen die Uhr, die gestoppte Zeit. Und das waren dann meistens 3 Minuten 30, 4 Minuten 15. Manchmal hat es 5 Minuten gedauert. Bei Kindern, die nicht ganz so schnell lesen können, dauert es vielleicht 6 Minuten. Aber dann sind die Mindmaps auch nicht so voll. Aber mehr nicht. Und das verblüfft die Teilnehmer unserer Seminare immer absolut. Er sagt, es ist doch unglaublich, ich kann doch nicht innerhalb von 5 Minuten so viel gelernt haben. Er sagt, das Witzige ist ja, ihr habt anschließend 10 Minuten darüber geredet. Erklärt mir das. Und dann kommen wir natürlich auf diese Sache, naja, rechte, linke Gehirnhälfte und so weiter. Also, diese Mindmaps an sich sind also tatsächlich Gold wert. Also sie sind gehirngerecht, sie sind aber auch ein Denktraining. Gleichzeitig sind viele Hirnbereiche aktiviert und das macht kreativ. Und sie verursachen vernetztes Denken. Das heißt also das, was wir uns eigentlich wünschen, dass wir vernetzt denken und nicht so ein Schubladendenken haben. Aber da gab es auch eine niedliche Geschichte. Ich hatte ein Seminar, das ging über 2 Tage. Und da sagte ein Teilnehmer, sagte, ah, du kannst ja viel sagen mit vernetzten Denken. Ich behaupte, ein Mindmap ist zweidimensional und da vernetzt sich überhaupt gar nichts. So, ich wusste zwar, dass das nicht ganz stimmt, aber ich konnte nicht sofort was antworten. Und dann sagt, Mensch, ich muss das, wie war mal wieder, nehme ich denn das? Und dann haben wir und so eine PowerPoint gemacht, wo ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, also Wenn man also so ein Bild ausstellt, ich glaube, ausstellen heißt das, sodass also praktisch nur die Linien da sind und das andere wird sozusagen durchsichtig. Und dann habe ich ihm an diesem Beispiel am nächsten Tag dann erklären können, so pass auf, ist ganz klar, du hast jetzt also gesehen, zum Beispiel das Mindmap von Martin Luther, das ist zweidimensional, gebe ich dir absolut recht, noch vernetzt sich da gar nichts. Aber über diese ganze Recherche habe ich so viel gelernt oder gelesen, dass ich noch ein zweites Mindmap gemacht habe, und zwar eins zur Reformation. Und wenn ich jetzt dieses Mindmap von Luther nehme und die Reformation darüber lege, dann werden sich bestimmte Dinge von dem einen Mindmap mit dem anderen irgendwie auf irgendeine Art von Weise verbinden. Das kann man jetzt sehen, indem ich die übereinander lege, also mit zwei Folien sozusagen. Und die werden jetzt sozusagen, die Lücken werden jetzt kleiner. Das Gleiche passiert auch in unserem Gehirn. Das heißt also, immer wenn wir etwas Neues haben, dann bilden sich ja neue kleine Nervenbahnen, also so kleine Axone. So. Und wenn diese eine Querverbindung wittern, die sagen, okay, da hatten wir doch schon mal was. Moment mal, Martin Luther, der hat doch irgendwas mit der deutschen Sprache gemacht. Und dann verbindet sich das vielleicht schon mit dem Buchdruck. Das heißt also, vielleicht habe ich ja ein Mindmap zu Johannes Gutenberg. Okay, dann verbindet sich das miteinander. In der Zeit von Martin Luther, als er dann geächtet war und dann sich in der Wartburg versteckt hatte, sind ja die Bauern dann auf die Barrikaden gegangen und haben dann den Bauernkrieg begonnen, und wo dann 100.000 Leute gestorben sind. Ganz einfach deswegen, weil sie gar keine Chance hatten gegen das Ritterheer, übrigens, das von Jakob Fugger finanziert worden ist und dem Kaiser gehörte und naja, und den Fürsten. Und jetzt verbindet sich das auch schon wieder. Und natürlich lebte er im Mittelalter. Also was war denn im Mittelalter los in den Städten? Nicht keine richtige Kanalisation, die Fachwerkhäuser, man lebte manchmal von der Hand in den Mund, und also die Wirtschaft war hauptsächlich in einer Stadt, die häufig von einer Stadtmauer umgrenzt war, und er lebte ja in Wittenberg. Und Wittenburg, so und so weiter. Und das ist das frühe Mittelalter, ein Mindmap über die Reformation, ein Mindmap über das Hochmittelalter und so weiter. Und je mehr man davon weiß, desto mehr vernetzt sich die ganze Geschichte. Und ein weiterer Vorteil von Mindmapping ist natürlich auch das Thema Zeit. Sicher. Wenn du jetzt ein Mindmap von mir nimmst, dann hast du die größten Zeitgewinn, denn du sie hast eigentlich das, was ich oder was wir recherchiert haben und zu Papier gebracht haben, kannst du in 5 Minuten lernen. Du hast also sofort die Möglichkeit, einen Vortrag darüber zu halten. Das ist überhaupt keine Frage. Wichtig ist ja eher, was machst du mit deinen eigenen Themen, die ich oder wir nicht vorbereitet haben. Nun, da muss man natürlich selber erstmal recherchieren und dann auch entsprechend zeichnen. Aber wenn du das erstmal gemacht hast und es gelernt hast, was du da in deinem Mindmap zu stehen hast, dann solltest du das auch immer mal wieder wiederholen. Ich habe darüber auch schon mal in einer Episode gesprochen. Da geht es darum, nicht, also am Abend nochmal angucken, nach 3 Tagen, nach einer Woche, nach einem Monat, nach 3 Monaten und nach einem Jahr. Und dann ist es so gefestigt, das Wissen, dass du es eigentlich nicht mehr vergessen kannst. Nun ist die Frage, würdest du so etwas wiederholen? Also ich kann dir das ja tausendmal sagen, nee, du musst es dann und dann und dann und dann wiederholen, mach dir so einen Stempel, hak das ab, ob du das gemacht hast oder nicht. Wenn ich das einem Studenten sage und der sagt, ja, 15 Seiten zu diesem Thema nochmal zu wiederholen, die Zeit habe ich nicht. Richtig, wird auch keiner machen, deswegen bleibt am Ende nur Bulimie lernen. Aber habe ich ein Mindmap dazu, dann gucke ich mir das 2 Minuten lang an oder 1 Minute, je nachdem, wie lange das schon her ist. Aber mehr nicht. Und diese Wiederholung reicht, um das sozusagen wieder aus den, sozusagen den Staub abzuklopfen im Langzeitgedächtnis. Sind, ach, guck mal, da siehst du ja, da war ja mal was. Ja, klar, das weiß ich immer noch. So, ein Mindmap ist strukturiert, Thema in der Mitte, es ist überschaubar, von beiden Seiten lesbar, übrigens auch nochmal ein Vorteil. Die Rechtsäuger, vielleicht habe ich da auch schon mal was von gesagt, die lesen rechts herum und diejenigen, die ein dominantes linkes Auge haben, weil das Sehzentrum das rechte ist, was dominant ist. Vielleicht guckst du das mal irgendwo, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Die lesen links herum. Und genauso kannst du deine Mindmaps natürlich auch zeichnen. Wenn du sagst, okay, ich fange links an, dann fängst du links an. Kein Problem. Bei dem von oben nach unten schreiben, dann ist es festgelegt. Nicht? Wir fangen immer links oben an und enden rechts unten. Steinzeitmäßig. Ja, das ist aber unsere Gewohnheit. Und deswegen, und die Gewohnheit kommt jetzt nochmal ins Spiel. Er sagt, es ist schwierig, eine Gewohnheit zu ändern. Aber wenn man wirklich überzeugt ist, dass hier ein Lernmittel existiert, was mich dramatisch nach vorne bringt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich alles gelernt habe in den letzten 20 Jahren. Immer wieder kommen neue Themen auf. Immer wieder werden mir auch Themen zugeworfen und sagen, Mensch, mach doch mal darüber ein Mindmap, mach doch mal darüber, mach doch mal darüber. Dann machen wir das natürlich auch und jedes Mal lerne ich was Neues. Das ist für mich immer das Spannendste, wenn ich ein Thema habe, wo ich vorher gar keine Ahnung hatte. So, und zum Schluss nochmal, ich kann also ein Mindmap auch nachträglich ergänzen und zwar an Ort und Stelle, da wo es hingehört und nicht Sternchen machen. Der Professor hat da eine Ergänzung, die kam aber erst 2 Tage später. Ich schreibe das mal unten runter. Nee, du schreibst es dann an den Ast, wo es sowieso hingehört. Und das ist viel, viel schöner, als wenn man da so ein Sternchen macht. Und es ist natürlich gedächtnisfreundlich, weil Schlüsselwörter sind, also wenn ich jetzt also überlege, was schreibe ich denn auf den Ast als Überschrift, dann ist das ein Schlüsselwort und gleichzeitig ein Abrufreiz. Also ich weiß von Martin Luther zum Beispiel, ohne dass ich das vor mir habe, rechts oben werde ich über Familie sprechen. Rechts unten ist alles über seine Reformation. Da links, also noch weiter unten ist das seine historischen Verdienste. Dann kommt sein Lebenslauf, so eine Schlängellinie ist das dann meistens. Dann Förderer und Verhinderer oder Gegner. Und zum Schluss links oben die Zeit. Das weiß ich, weil ich das fotografiert habe im Kopf. Und genauso könnte ich dir jetzt natürlich für Martin Luther auch einen entsprechenden Vortrag halten. Mache ich aber nicht, sondern ich ende jetzt hier mit dem Credo, mach mal wieder ein Mindmap. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast Bring dein Hirn zum Leuchten von und mit Jens Vogt. Gern lade ich dich ein, uns zu besuchen. Online findest du uns unter akademie-für-lernmethoden.de, unserem großen Online-Shop unter mindmaps-shop.de oder du kommst direkt vorbei in Fürstenwalde an der Spree in der neuen Spreestraße Nummer 2. Wir freuen uns auf dich. Dein Jens.